Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat, wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo.
Hallo zusammen.
Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten und spannendsten Themen in dieser Woche. Und die Kollegen kommen direkt rein ins Podcast-Studio und erzählen, was so wichtig war in der Woche. Diese Woche geht's auffällig oft um Schriftzüge.
Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass dir gerade jemand verfolgt. Du redest so gehetzt. Nadine hat offensichtlich noch einen wichtigen Termin nach dieser Podcast-Folge. Wir müssen also ganz schnell reden.
Hab zu tun. Also ja, es geht auffällig oft um Schriftzüge, würde ich behaupten, aber um ja sehr vielfältige Themen. Also es sind schon schlimme Sachen auch dabei, muss man sagen. Aber es geht um Schriftzüge. Wir sprechen natürlich nochmal über die Bundestagswahl am Sonntag.
Die ist ja auch noch, stimmt.
Hast du ja schon wieder vergessen. Ja. Du bist ja schon gewählt. Und würde sagen, wir fangen direkt an, damit ich alles fertig kriege.
Ja.
Essen diese oder wat? Das ist jetzt ein Stück Stadtgeschichte. Oder was? Genau, und damit hat auf jeden Fall das Ruhrmuseum was zu tun und Mario Alt.
Oder was?
Da sind wir mal wieder vereint, oder was?
Hallo, oder was?
Du hast nämlich gestern mit denen telefoniert. Warum ist jetzt Essen diese oder was ein Stück Stadtgeschichte?
Ja, weil es dazugehört, das sagt zumindest das Ruhrmuseum. Also über dem Handelshof, da hing ja zuerst echt lange Jahre dieser Schriftzug die Einkaufsstadt. Der wurde dann irgendwann abmontiert und dann hat man sich... Ja, wahrscheinlich sollte es eine Übergangslösung sein, ja, auf die Volkwangstadt irgendwo geeinigt oder verständigt oder
kam
entschieden.
Kam nicht gut an, ne?
Nee, kam Jubiläum, so glaube ich, vom Museum.
Genau, und diese Übergangslösung war ja dann auch ein sehr langer Übergang. Und als das Ganze dann irgendwann mal wegkam, dann gab es ja diese lange Geschichte mit einer Abstimmung und was dahin soll, bla bla bla. Da ist auch nicht so richtig was bei rumgekommen.
Wollt irgendwer abkürzen, diese Abstimmung.
Ja, und dann diese Übernachtaktion von wem auch immer.
Ja, man ist ja nicht zu klären, wer da nachts ein Plakat aufgehängt hat.
Genau, und dann hing da eben dieses Essen, also Essen, die Buchstaben sind ja da, aber dann dahinter diese oder was.
Und womit könnte das wohl zusammenhängen?
Das wird sich nie klären lassen wahrscheinlich.
Wir haben ja zufälligerweise eine bekannte Instagram-Seite, Meme-Seite in Essen, die Essen diese heißt.
Genau, und die Free-Running-Schlappen gibt es ja auch noch, die auch unter anderem ja mal bei Essen im Ohr waren. So eine Essen diese war ja auch bei Essen im Ohr, eine Parcours-Gruppe. Und die benutzen immer diesen Slogan, oder was? Und eben weil das jetzt da über dem Handelshof hing, das Tor zur Innenstadt, sagt man ja auch immer, sagt das Ruhrmuseum eben, das zählt jetzt wirklich mit zur Stadtgeschichte und zur Geschichte dieses Handelshofs. Und da das Ruhrmuseum schon die anderen zwei Schriftzüge hat, haben sie gesagt,
Vorher
der Besitzer
auch.
Hat das nicht abgeholt, komisch,
genau, bei der Feuerwehr. Genau, ja. Der rechtmäßige Eigentümer ist nicht erschienen.
Genau, haben sie gesagt, das wollen wir auch. Ja.
Ja, und da muss man ja noch dazu sagen, es ist ja total kurios, weil ja tatsächlich irgendwie bis jetzt, soweit ich weiß, niemand Schuldiges gefunden wurde. Aber es ja tatsächlich sogar ein Video gibt, wie das aufgehangen wird.
Ja klar, also das ist ja auch Essen diese, sag ich mal, zugespielt worden, schreiben sie zumindest, vermummte Leute. Es gibt ja auch eine Anzeige, ne? Also der Handelshof oder die Betreiber dahinter haben eine Anzeige erstattet. Muss man natürlich auch klar sagen, ne, ist eine Straftat, aber natürlich eine Straftat, die wirklich in die Geschichte eingeht, weil sie eben im Museum jetzt nicht zu sehen ist allerdings.
Was sagt ihr zu dem Banner? Hätte das hängen bleiben können?
Nö, ja, als Banner nicht.
Ich wollte gerade sagen, also das Banner hat ja, also auch wenn das jetzt so ein bisschen den Klugscheißer-Modus anmacht, aber das wäre ja jetzt bei Sturm, wer weiß, wie, also es war wohl gut gesichert, hat uns die Feuerwehr gesagt. Ja. Der Feuerwehrsprecher sagte, die haben nicht die billigen Kabelbinder genommen, sondern schon die guten. Aber man weiß natürlich halt nicht, wenn da der Wind reinpfeift und so.
Und so fest installiert?
Also ich persönlich bin ja immer noch so ein Freund von so einer LED- Tafel quasi, wo man verschiedenste Dinge drauf schreiben kann.
Genau.
Da hätte man auch einfach mal was von Essen diese oder so machen können.
Oder von Radio Essen.
Oder von Radio Essen.
Ja, also ich finde auch dauerhaft nicht, weil das ist ja auch nicht das Ziel, was Essen diese ja mit der Diskussion verfolgt. Ne? Sie wollten ja Aufmerksamkeit dafür erregen, dass es eben nicht nur das eine in Essen gibt. So Essen ist nicht, oder die Kultur von Essen ist nicht Volkwang. Volkwang ist ein Teil der Kultur von Essen. So, und dementsprechend ist Essen diese auch ein Teil von Essen, aber halt nicht vom Gesamtessen. So, von daher... Ziel erreicht, LED-Tafel, wo man mal wechseln kann und
aber
wirklich die ganze Stadt abdeckt.
Aber verliert das dann nicht den Charme, wenn man so eine LED-Tafel da hat und nicht mehr so Buchstaben?
Boah, ja, ich glaube, darüber könnten wir eine Sonderfolge aufnehmen, wo wir genau darüber nur diskutieren. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, je nachdem, es gibt ja auch, da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen ja bei uns hinter den Kulissen, wir sind ja Teil der Funke Mediengruppe, die haben ja diesen Media Tower, da ist ja auch so eine LED-Wand, die fast durchsichtig ist, wenn sie nicht eingeschaltet ist. Dann könnte man auch überlegen, ob man da nicht diese Buchstaben, diese Schriftart quasi imitiert und man sieht quasi nur die Buchstaben auch leuchten. Das ist technisch.
Vielleicht solltest du dich mal mit der Stadt in Verbindung setzen.
Ja, aber warum kann man nicht einfach jeden Buchstaben, also es sind ja nicht so viele, so ein Alphabet ist ja jetzt nicht unendlich lang, jeden Buchstaben mal. Ja, und wie viele Zähne hat man?
Oh ja, nicht mehr ganz so viele.
Vielleicht kann man ja mal jeden Buchstaben einfach als LED kaufen und dann kann man halt immer mal wieder wechseln. Also gut, so teuer kann das auch nicht sein, da immer hochzusteigen und die anzubringen, oder? Mein Gott.
Also Mario Arlt ist bei uns ja Volontär. Der Vertrag ist, glaube ich, relativ offen gehalten. Der leiht sich dann mal den Hubsteiger von der Feuerwehr und tauscht das aus.
Ja. Perfekt, dann haben wir das ja geklärt. Was ist eigentlich am Sonntag?
Also bei uns ist Heimspieltag auf der Platzanlage.
Das ist eine richtige Antwort wahrscheinlich, aber natürlich ist am Sonntag auch Bundestagswahl.
Ach ja, da war ja
das was. Heißt, wir dürfen alle unser Kreuzchen setzen, sogar zwei Kreuzchen.
Hab ich schon.
Und ich würde mal behaupten, so unsere Junior-Bundestagswahl-Expertin ist unsere Volontärin Svenja Trappmann. Junior. Hallo.
Ja, so groß bin ich auch nicht.
Okay. Passt doch. Denn das ist unsere kleine Expertin.
Genau, unsere kleine Expertin. Und du hast hier fleißig ganz viele Themen zur Bundestagswahl vorbereitet. Mhm. Vielleicht können wir ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Wir beide zum Beispiel sind auch am Sonntag im Einsatz.
Mhm, genau.
Und vielleicht kann man schon kleine Expertin zu dir sagen, oder?
Ja, also so würde ich es vielleicht nicht sagen.
Große Expertin ja. Würde sie sagen.
Ja, ich habe mich ja jetzt so in den letzten Wochen vor allem halt mit den Politikern hier aus Essen halt beschäftigt, wer überhaupt hier so antritt. Wir hatten da ja auch so Steckbriefe, die Direktkandidaten hier aus Essen ausfüllen müssten. Das sind ja 18 insgesamt, das sind ja echt schon viele, aber wir haben sogar von allen eine Antwort bekommen. aber ich sag mal dazu so viel, Politiker sind jetzt nicht so die pünktlichsten Menschen, aber es hat ja im Endeffekt alles geklappt und darüber war ich auch sehr froh.
Ja, und man muss vielleicht sagen, mit dem Wahlleiter aus Essen bist du schon per Du, ne?
Ja, das stimmt. Oh. Das ist aber auch ganz gut. Es ist ja am Wahltag so, die Ergebnisse, die werden ja im Prinzip sekündlich, minütlich verändern, die sich ja bei je mehr Wahllokale ausgezählt werden, desto ein besseres Ergebnis oder desto einen besseren Überblick über ein Gesamtergebnis kann man ja bekommen.
Also man muss sagen, Svenja weiß ganz genau, wann, wo, welche Ergebnisse Ergebnisse bekannt gegeben werden. Die weiß ganz genau, wann, wo, welcher Brief zur Briefwahl geöffnet wird.
Ja. Und ich glaube, Svenja kriegt so ein Spezial-Live-Dashboard, wo das jetzt draufsteht. Jetzt öffnen wir den Brief von N. Müller.
Ja. Und ich glaube, Svenja weiß auch, was der zum Abendessen gegessen hat, wenn sie so oft mit dem telefoniert.
Oh, habe ich noch gar nicht gefragt. Mach ich nachher nochmal. Ich muss nachher nochmal mit ihm sprechen.
Wisst ihr, was ich mich frage? Mhm. Was machen die Wahlleiter zwischen den Wahlen?
Ich glaube, die haben ein schönes Leben zwischen den Wahlen, aber weiß ich, der hat also bestimmt auch noch einen anderen, der ist ja bei der Stadt angestellt.
Genau.
Der macht bestimmt noch was anderes.
Das stimmt, aber
das glaube ich nämlich nicht.
Ich frage ihn mal, ich werde es euch nächste Woche berichten. aber ich sag mal so, dieses Jahr stehen bei uns ja auch die Kommunalwahlen ja schon an im September. Deswegen, ich glaube, dieses Jahr ist bei dem auf jeden Fall ganz schön viel los.
Da musst du ja mal richtig zwei Wahlen in einem Jahr.
Ja. Aber obwohl, ihm war das eigentlich sogar ganz recht, weil normalerweise wäre die Bundestagswahl ja auch in dem Zeitraum gewesen.
Ja.
Und so ist es jetzt eigentlich so ein bisschen verzerrter, halt so ein bisschen aufgeteilter. Und ich glaube, das findet er gar nicht so schlecht. Also ich finde es zumindest super, weil ich glaube, das wäre echt verdammt stressig geworden.
Dann sag doch mal, was bei uns so stattfindet zur Bundestagswahl bei Radio Essen.
Also es ist bei uns so, wir haben ab 18.20 Uhr, korrigiere mich, richtig, ab 18.20 Uhr gibt es bei uns Programm und da schalten wir uns dann zum Beispiel zu den Wahlpartys, die hier bei uns in Essen stattfinden. Ich gehe zum Beispiel zu der CDU, wir sind aber auch bei der SPD oder bei den Grünen. Mhm. Wir wären noch zu der AfD gegangen, die haben aber in diesem Jahr keine Wahlparty noch dazu gesagt. Und dann schauen wir mal, was da so die Reaktionen von den Politikern sind, ob die sich freuen, ob die traurig sind. Wir werden es sehen.
Ja, und in dem Live-Ticker, den du ja schon fleißig vorbereitet hast, da gibt es dann auch immer noch alle aktuellen Infos.
Also ich kann das aus Erfahrung, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war bei der letzten Kommunalwahl, da war ich bei den Grünen. Mm. Und als dann immer die Zwischenergebnisse waren, dann hat man immer so ein Hey!
Oder ein Oh. Ja, genau, hier, das möchte ich gerne im O-Ton haben.
Ich auch.
Haben wir ja jetzt schon vorproduziert. Ja, unsere Radio ist ein Stadtreporter in Form von Kostas Mitsalis jetzt hier bei uns im Podcast. Hallo Kosta.
Hi.
Du begleitest alles Mögliche an Themen eigentlich bei uns. Das sind mal schöne Themen, mal sind es nicht so schöne Themen. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, als das passiert ist, über was wir sprechen. Der Großbrand in der grünen Mitte ist jetzt genau...
Genau 3 Jahre
genau
heute.
3 Jahre
also wir zeichnen ja heute am Freitag auf, vor genau 3 Jahren. Ich kann mich noch daran erinnern, am nächsten Tag war ich dann ganz früh morgens da. Es qualmte noch, es war kalt, es war immer noch stürmisch. Das war ja diese wahnsinnig stürmische Nacht und... Die meisten haben ja die Bilder wahrscheinlich im Fernsehen gesehen und wenn du da hinkommst und siehst, dass innerhalb kürzester Zeit so eine riesige Fassade abgefackelt ist, also es war ein Wunder, dass es da keine Toten gab. Also die können sich echt bei ihren Nachbarn bedanken, die da alle rausgetrommelt haben.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gute, was man da noch mitschwingen lassen kann, dass es halt wirklich keinen Personenschaden, wie es ja dann heißt, dass keine Verletzten, keine Toten gegeben hat. Ja, und du hast das jetzt auch für Radio Essen alles nochmal so ein bisschen begleitet, immer mal wieder. Ich weiß, dass wir dann ja auch zwischendurch dann über sogenannte Wiedervorlagen immer so, ne, frag doch mal nach, wie ist jetzt der Stand der Dinge.
Erklär doch einmal, was das ist.
Ja, also vom Prinzip her, das machen ja auch zum Beispiel Anwaltskanzleien oder so ja auch so, da wird einmal runtergeschrieben, was ist Stand der Dinge. Dann wird das quasi in den Kalender gelegt und wenn dann dieser Termin erscheint, dann holt man seinen Zettel raus, das kann ein halbes Jahr oder so sein und dann wird man wieder daran erinnert, okay, was war jetzt, warum sollten wir jetzt nochmal nachfragen, deswegen ist ja auch genau 3 Jahre, ist ja dann auch wieder genau so ein Stichtag, dass du jetzt zum Beispiel mal mit den Menschen, die du vielleicht vor 3 Jahren schon kennengelernt hast, nochmal sprechen kannst, so wie ist euer Alltag jetzt so nach 3 Jahren?
Ja, ich habe ja immer wieder Menschen dann da getroffen, Menschen begleitet, die ich schon vom ersten Tag an kannte, vom ersten Tag nach dem Brand, also zum Beispiel Martin, das war einer der ersten, die ich da getroffen habe, ein junger Familienvater mit einer 6-jährigen Tochter und mit seiner Frau, die wurden nachts wach vom Lärm, dann haben sie das Kind geschnappt in Schlafanzügen, Jacke drüber, der hatte Gott sei Dank noch seine Autoschlüssel in der Jackentasche und Papiere, ja, und den habe ich dann am nächsten Morgen getroffen, als er versucht hat, Sachen aus seinem Auto zu holen, weil die Wohnung war komplett abgebrannt. Ich habe diese Familie dann begleitet, war dann auch da, als sie nach einigen Tagen rein durften, da haben sie dann so ein Döschen mit den Milchzähnen der Tochter, den Ehering, genau. Den hat seine Frau dann da auch noch aus der Asche geholt. Ja, und diese Familie habe ich dann 1 Jahr danach, also jetzt heute vor 2 Jahren besucht. Die waren ja obdachlos, Hotel, Ferienwohnung und dann kriegten sie eine Wohnung direkt in der Nähe. Und lass uns mal reinhören, wie das war, als ich nach 1 Jahr wieder bei den 3 war.
Hallo.
Ihr seht doch ganz anders aus. Das letzte Mal haben wir uns an einer Bauruine getroffen. Da hast du aus der Asche noch euren Ehering rausgeholt, ne?
Ja, genau. Aber jetzt haben wir uns, glaube ich, gefangen und erholt und sind angekommen.
Für mich ist vor allem der Garten wichtig. Die Tochter wollte schon immer so ein Haus haben.
Und als wir überlegt haben, vielleicht den Ort oder die Stadt zu wechseln, war sie zutiefst getroffen, hat sehr viel geweint und hat uns wirklich zu verstehen gegeben, Mama, Papa, ich muss hier bleiben, ich will bei meinen Freunden bleiben.
Den 3 war es ganz wichtig, dass sie da bleiben. Die Tochter wollte nicht weg, weil ihre Freundin da in der Nähe wohnt, in der grünen Mitte. Mittlerweile ist das Mädchen 9 und das war so klasse, als die dann draußen im Garten gespielt hat. Die haben mir da so ein Kletterhäuschen hingebaut. Mhm. Also für die Kleine war die Welt wieder in Ordnung, weil die Eltern hatten überlegt, wegzuziehen. Nur sie sagte, nein, ich bleibe hier und die hat sich durchgesetzt.
Ich glaube, so eine Geschichte, also dass es da jetzt so einen Brand gegeben hat, der halt seine Gründe hatte. Es gab ja dann diese Fassade, war ja, glaube ich, irgendwie nicht brandschutzmäßig richtig gebaut. Aber ich glaube, das ist was, wo ich, wenn ich mich einigermaßen in so eine Lage reinversetzen könnte ich damit auch mich anfreunden, wieder in die Gegend zu ziehen. Weil es ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das kann so schnell nochmal wieder passieren. Oder es
aber
ist
man kommt jeden Tag dran vorbei vielleicht, ne?
Ja.
Also guck mal auf unsere Seite. Ich war jetzt vor ein paar Tagen da, habe wieder Fotos gemacht. Es sieht immer noch aus wie kurz nach dem Brand.
Und das da ist war ein auch Zaun das, drum. Was ich gesehen habe, als ich frisch hier nach Essen gezogen bin. Da bin ich da auch öfters mal vorbeigekommen. Und bevor ich überhaupt wusste, was da passiert ist, weil ich erst nach diesem Zeitpunkt hierher gezogen bin, da dachte ich immer, das sieht aber schlimm aus. Und das sieht irgendwie, sieht das aus, als wäre das gerade passiert und irgendwie...
Ja, und das seit drei Jahren. Also da ist ein Zaun drum, da sind Kameras, da ist Bauwatch, damit keiner da in diese Baustelle reingeht, keine Obdachlosen oder jemand, der da irgendwas versucht rauszuklauen, wobei da ist nichts. Ja, und die fangen jetzt, aber im März, April fangen die an, das Ding wieder flott zu machen. Mhm. Die wollten es erst abreißen, dann gab es aber Probleme mit der Versicherung, jetzt müssen sie doch renovieren. Das heißt, die fangen jetzt an, werden einmal diese, ja, Spanplatten, die die Fenster und die Türen ersetzen, rausreißen, werden neue Türen, neue Fenster, eine neue Fassade machen, ein neues Dach. Dann machen sie den Innenausbau und so. In knapp zwei Jahren können da wieder Menschen wohnen.
Ja, und wenn Martin und seine Familie dann da vorbeikommen, wenn die jetzt in der Nähe wohnen, dann sehen die da auch nicht mehr dieses große, verrauchte oder verrußte, nicht verrauchte, ja, abgebrannte Haus. Ne?
Ich habe auch mit Leuten geredet, die genau drauf gucken jeden Tag, ne?
Also in weniger als drei Minuten von einem Mord zum schönen leuchtenden Schriftzug. Wie funktioniert das?
Zeitmaschine.
In den Nachrichten natürlich, okay. Bei Madeleine Gehrig. Hallo.
Hi.
Das war wirklich eine super, naja, bunt würde ich jetzt nicht sagen, aber eine schon krasse Themenmischung heute Morgen bei dir in den Nachrichten. Stimmt. Da musstest du auf jeden Fall nicht suchen.
Nee, eigentlich hatte ich zu viele Nachrichten. Ich konnte gar nicht alles unterbringen, was ich erzählen wollte.
Also erstmal ging es natürlich um eine schlimme Tat in Krai. Gestern Abend war das schon. Da wurde eine Frau erstochen, richtig?
Genau. So viele Infos haben wir dazu noch nicht, die uns die Polizei bestätigen kann. Wir wissen aber, eine junge Frau, 28 Jahre, die wurde erstochen auf offener Straße. Und die ist dann auch gestorben an ihren Verletzungen noch am Tatort. Die Polizei hat zwei Personen da in der Nähe festnehmen können, einen Mann und eine Frau. Und eine Mordkommission ermittelt jetzt, was die Hintergründe sind.
Das muss ja morgens ganz schnell gehen, bis man so die wichtigen Infos zusammen hat. Wie ist dann so morgens dein Ablauf, wenn du hörst, da ist irgendwas los? Manchmal kommt das per WhatsApp, manchmal wird uns eine Mail geschickt von irgendwem, der dann sagt, da war irgendwas. Wenn du hier morgen früh morgens ankommst, das ist ja schon noch vor 5 Uhr, also da schlafen auch die meisten. Wie ist da so der Ablauf?
Also sowieso jeden Morgen rufe ich bei der Polizei an und frage, was so in der Nacht los war. Und wenn es was Großes war, dann sagen die mir das auch. Auch in diesem Fall konnten mir die sagen, da war was. Mhm. Konnten aber jetzt von der Leitstelle her keine Infos rausgeben. Das musste ich dann nachher bei der Pressestelle erfragen. Es gibt aber auch Blaulichtreporter hier in Essen und von denen bekommen wir dann auch die ein oder anderen Infos.
Okay, das heißt, erstmal ein Telefonat mit der Polizei, dann hast du erstmal so die gröbsten Sachen zusammen. Und wichtig ist auch ja immer, dass sie sagen, ja, da war was, ne? Dass man erstmal weiß, da ist tatsächlich was passiert. So, dann gibt's noch mehr Nachrichten, zum Beispiel aus Freisenbruch von dem Hochhaus, das einsturzgefährdet war. Das wollen wir jetzt gar nicht so weit ausführen, aber da können wahrscheinlich die Familien nächste Woche schon wieder in ihre Wohnungen ziehen. Dann sind wir am Ende angelangt. Da gibt's immer noch eine gute Nachricht. Und deswegen sage ich in unter drei Minuten von einem Mord zu einer guten Nachricht. Und zwar im leuchtenden Schriftzug. Kanntest du den, Tobi?
Ja, ich kannte den. Tatsächlich, wenn man von unserer Redaktion Richtung Baldeneysee fährt, dann fährt man ja an diesem, ich glaube, der ist an so einem Kreisverkehr. Aber man fährt ja quasi so ein bisschen dran vorbei und sieht den dann so aus dem Augenwinkel. Aber das ganze Hin und Her habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, weil ich halt nicht aus der Ecke komme. Aber dass der jetzt wieder leuchten soll, habe ich mitbekommen. Dieser bekannte Schriftzug.
Ich löse vielleicht mal auf. Das ist der Stadtteilname Werden. Also wenn man nach Werden reinfährt, dann ist da dieser Schriftzug, der leuchtet. Oder hat geleuchtet. Also der wurde, ich habe das hin und her auch nicht so mitbekommen, aber der wurde im Oktober letztes Jahr abmontiert, der Schriftzug. Die Glühbirnen, die da den zum Leuchten gebracht haben immer, die waren nämlich aus den 90er Jahren und immer dem Wetter ausgesetzt, also Frost, Sonne, und deswegen sind die auch total oft ausgefallen. Mhm. Und die Stromkosten waren natürlich sehr hoch durch diese alte Technik. Deswegen wurde der Schriftzug abmontiert und das wurde wurde ersetzt mit LED-Leuchtstreifen.
Da hat wahrscheinlich jetzt ein Leuchtmittel so viel verbraucht jetzt so viel wahrscheinlich damals eine Glühbirne oder so.
Weiß ich nicht genau, wie es ist, aber auf jeden Fall sind die jetzt stromsparender, diese Leuchtstreifen. Und dieser Schriftzug, der wurde jetzt wieder aufgehängt. Und heute Abend, also Freitagabend, ist dann die offizielle Eröffnung. Da leuchtet der dann wieder.
Ja, auch mal gute Nachrichten.
Ja, ist doch schön.
Ja, vor allen Dingen ist es für die Werdener einfach eine sehr schöne Sache. Die sagen halt, das ist so deren Alleinstellungsmerkmal und auch ein Stück Heimatgefühl, wenn die diesen Schriftzug sehen und nach Werden wieder reinfahren. Und deswegen für die ist es auf jeden Fall ein tolles Ereignis.
Oh, genau. Stell dir vor, du kommst aus dem Urlaub oder so, irgendwie bis 2 Wochen im Urlaub, dann kommst du wieder zurück nach Werden und du weißt, du bist zu Hause, wenn du an dem leuchtenden Schriftzug vorbeikommst.
Ja. Das ist doch ein schöner Gedanke. Und auch nach so Nachrichten, die einen vielleicht dann erstmal kurz belasten, so ein Mord, eine 28-Jährige ist da gestorben, ist natürlich sehr schlimm. Aber wir haben auch immer gute Nachrichten bei uns in Essen und deswegen haben wir auch bei uns in den Nachrichten immer auch die guten Nachrichten, auch auf radioessen.de.
Ich glaube, jeder von uns hat ja trotz alledem hier bei Radio Essen so ein bisschen persönlichen Musikgeschmack und ich freue mich sehr, dass Kollege Tobias Wolf und ich musikalisch sehr ähnlich unterwegs sind.
Ja.
Und von daher war ich trotzdem ein bisschen überrascht, dass du die Jungs von HBZ nicht so gut kanntest wie ich.
Ja, also ich sag mal so, gesagt hat mir das schon was, aber...
immerhin.
Ja, ich habe auch schon ein paar Songs von denen gehört, aber im Gegensatz zu den Headlinern vom Smack Sundance von den letzten Jahren, so Felixin oder so, ist natürlich deutlich bekannter.
Ja, das stimmt. Man muss ja auch überlegen, ja, ist ja auch noch ein bisschen fast, na, nischig will ich es gar nicht sagen, aber die machen ja gerade viel so Partymusik dann
die
auch.
Die machen vor allem gute Stimmung.
Ja, die machen vor allem gute Stimmung, deswegen mag ich die
das
auch sehr gerne.
Das war man ja auch beim Festival.
Auf jeden Fall, aber ich sehe das schon ganz richtig. Ich glaube, hätte jetzt irgendwie geheißen, da kommt Kaigo oder so, dann wärst du wahrscheinlich der Experte
auch hingegangen,
gewesen.
Ja.
Wir reden jetzt so außenrum.
Genau, wir reden. Aber Smack Sundance hat Tobias gerade schon mal gesagt.
Genau.
Wir reden über das Smack Sundance.
Wir durften nämlich exklusiv den Headliner vom Smack Sundance in diesem Jahr verkünden.
Genau, der Headliner, wir haben es gerade schon gesagt, ist HBZ dieses Jahr. Das sind zwei Jungs aus Niedersachsen, die, ja, eher so, ich würde fast sagen, es geht in Richtung Techno.
Also ich glaube, sie selber nennen ihren Musikstil Bass and Bounce.
Ah, okay. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Genau, also so nennen sie ihren Musikstil. Du sagst das gerade schon, Remixe. Also sie haben auch das eine oder andere selbstproduzierte, klar. Geht aber viel so, also die machen sehr viel so, was so Richtung Partyschlager, sage ich jetzt mal, geht, in Remix-Form. Mhm. Aber wie du schon sagtest, Nadine, es ist ein Festival im Sommer. Es ist, glaube ich, eine Musikrichtung, die spätestens jeder nach dem 3. oder 4. Bier mitfeiern kann. Und von daher eigentlich perfekt auch für die Location da vor Ort. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, also ich persönlich habe schon sehr viel Bock, dahin zu gehen. Sobald es da irgendwie die Karten gibt, bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr schnell am Start. Weil ich glaube, ja, du hast ja dann auch hier so ein bisschen was zusammenschneiden dürfen. Also spätestens jetzt bist du hoffentlich auch Fan.
Ja, also es klang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nochmal kurz zum Smack Sundance allgemein. Ist dieses Jahr großes Jubiläum. Das 20. Smack Sundance am Baldeneysee. Gibt auch eine spezielle Ticketaktion tatsächlich.
Das habe ich gelesen. Bist du 20, Tobias?
Nee, leider nicht. Ich bin 19 zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich kriege leider...
Wenn man 20 ist, dann kriegt man Rabatt.
Genau, dann kriegt man ein Ticket für 20 Euro. Und ich bin...
Und noch krasser, wenn du an dem Tag Geburtstag hättest,
genau,
ne?
Dann kommst du sogar ganz umsonst rein.
Ich glaube, umsonst ist es nicht, aber kostenlos.
Okay.
Ja, toll. Das, da bin ich knapp drüber. Ganz knapp.
Das habe ich gelesen, das habe ich jetzt schon wieder völlig verdrängt. Das ist ja eigentlich total krass, so eine Aktion, ne?
Ja.
20 Euro, wenn du 20 bist.
Ja, und kostenlos, wenn du an dem Tag Geburtstag hast. Ich meine, gut, das geht am Freizeitpark, geht das auch schon mal. Aber einfach zu so einem Festival.
Was ist das für eine Geburtstagsfeier?
Das ist ja Hammer. Krass. Das ist einfach, ich feiere beim Smack Sundance. Ihr müsst euch Tickets kaufen, aber ich komme kostenlos rein.
Okay, ich glaube, ich muss erstmal anfangen und was Internes erklären. Und zwar für diesen Podcast.
Die plaudert die Geheimnisse aus.
Für diesen Podcast bitte ich jede Woche darum, eine E-Mail zu schreiben, worüber wir denn sprechen, weil die Kollegen natürlich am besten wissen, was die so Spannendes erlebt haben in dieser Woche.
Wie gut hat es geklappt?
Ja, es geht so, aber ich muss sagen, wer mir fast jede Woche eine E-Mail schreibt, ist Joshua Windelschmidt aus der Radio Essen.
Gott sei Dank, ich habe schon die ganze Zeit nicht in den Augen gucken können, weil ich es wieder vergessen habe.
Haben wir einen Preis, den wir ihm geben können? Irgendwie so eine Tüte Gummibärchen oder so?
Leider nicht, aber das hier gerade ist sein Preis. Also für euch beide, für Larissa und Yoshi, schreibt Yoshi ja dann meistens auch die E-Mail, ne? Weil
Yoshi.
Ihr braucht ja keine zwei schreiben. Aber
ich möchte auch mal sagen,
es ist wirklich, als würde ich von mehreren Persönlichkeiten eine E-Mail bekommen, weil manchmal steht in der E-Mail kein Hallo, kein Tschüss, nur ein Wort drin. Aber es gibt auch E-Mails, da sind ungefähr 18 Ausrufezeichen
auch
hinter
ein paar Einsen
hinter einem Thema. Nee, die leider nicht. Aber dann gibt es auch wieder E-Mails, die fangen an mit: Sehr geehrte Frau Müller, hiermit möchte ich Ihnen folgenden Themenvorschlag für die kommende Ausgabe des Podcasts Redebedarf 2.0 unterbreiten.
Ich finde das gar nicht schlecht, aber Yoshi hat auch tatsächlich, wenn wir schon bei Interna sind, ich habe das Gefühl, der hat auch verschiedene Persönlichkeiten. Also ja, da steckt so ein bisschen Klaus Kinski manchmal drin.
Und ich verstehe die schwachsinnige Bemerkung überhaupt nicht, du dumme Sau, oder? Ich meine, was soll das?
Gut, dann haben wir das ja abgefrühstückt. Ich habe eine E-Mail bekommen diese Woche von Yoshi für euch beide. Und muss aber vorher noch ein anderes Thema anschneiden. Du kennst dich ja nicht so gut mit Pokémon aus, haben wir gelernt in dieser Woche.
Ja,
ist es richtig. Es waren mysteriöse Lichter über dem Himmel zu sehen. Hat das was mit Pokémons zu tun?
Ja, natürlich. Also Pokémon sind ja Gestalten aus Sternen, die dann über den Himmel zum... Oder?
So, dann machen wir jetzt die Expertise von Larissa.
Also, natürlich könnten das seltene Pokémon sein. Es gibt ja auch Flug-Pokémon. Ja, so. Glurak zum Beispiel, so ein Drache, der Feuer spucken kann, hätte das ja sein können. Oder Mewtwo gibt es noch. Ein sehr krass seltenes Pokémon. Deswegen, wer weiß. Aber nein, es waren natürlich keine Pokémon, so schade es auch ist.
Das waren irgendwelche Weltraumschrottteile?
Nee, es waren, waren das nicht so Raketenüberreste oder sowas von der
SpaceX-Nummer
also von Elon Musk? Genau, die sind in der Atmosphäre verglüht und kommen dann irgendwo runter oder sind, glaube ich, irgendwo, man sagt, im Pazifik runtergekommen. Was war mein letzter Stand zumindest?
Hat man auf jeden Fall über Essen und auch über den ganzen anderen Ruhrgebietstädten gesehen. Ganz, wenn man ganz früh morgens aufgestanden ist, so wie ihr wahrscheinlich. Hat.
Ja, ich habe es trotzdem verpasst. Und nur im Video gesehen. Ich gucke halt nicht so oft nach oben, wenn ich nachts gehe.
So, toll. Haben wir das Wichtigste geklärt. Das waren also keine Pokémon. Aber Nein. Die Pokémon waren trotzdem bei euch in der Frühschicht. Die kommen jetzt aus dem Automaten.
Genau. Ich möchte vorher noch mal kurz Yoshi fragen. Wir haben ein paar erwähnt in der Frühschicht diese Woche. Außer Pikachu, an wen erinnerst du dich noch?
Du hast gerade Mewtwo oder so genannt.
Nein, aus der Sendung, nicht die, die ich gerade erwähnt habe.
Ach so.
Denk noch mal an den Sänger mit der lustigen Stimme.
Shiggy. Shaggy. Du meinst aber den Sänger Shaggy. Und, aber Mewtwo, das ist auch eine Band, oder?
Ja.
Ist das nicht so eine Videoplattform?
Mewtwo ist der Frontsänger von Mewtwo.
Ja, dann mach doch den Test direkt nochmal auf der anderen Seite.
Nein. Spaß beiseite. Ich ziehe Yoshi immer nur auf, weil ich nicht verstehen kann, was er für eine Kindheit hatte. Ich habe Pokémon immer geguckt, diese kleinen lustigen Monster, die aus diesen rot-weißen Bällen rausgeschossen kommen und dann gegeneinander kämpfen. Und die liefen früher die Serie auf RTL 2. Ich musste immer von der Schule ganz schnell nach Hause laufen und das gucken. Und es gab Sammelkarten davon. Mhm. Und diese Sammelkarten hatte ich auch, habe ich auch heute noch, schön verschweißt.
Habe ich auch noch im Keller.
Und die hat man immer in so kleinen Plastikpacks gekauft. Da waren dann so, weiß ich nicht, 15 Karten drin oder so. Und die gab es in Spieleläden oder sowas. Und davon wird es natürlich weniger. Und deswegen haben wir jetzt in der Stadt einen neuen Automaten, einen Pokémat bekommen in Altenessen.
Schade eigentlich, dass das Ding nicht Pokestop oder so heißt.
Ja.
Das wäre sogar noch ein bisschen passender.
Das ist rechtlich nicht in Ordnung, Pokestop.
Wahrscheinlich. Ah, stimmt. Ja. Schade.
Ja, das Pokécenter ist das, wo die Pokémon immer aufgeladen werden nach ihren Kämpfen. Genau, ich habe hier noch ein Fan gefunden, Gott sei Dank. Gibt es auch als Gameboy-Spiel und.
Und dieser, das Spannendste an diesen Karten ist doch, wenn man dieses Paket aufmacht und ja nicht weiß, welche Karten drin sind.
Genau. Oh, man hat so gehofft, dass eine glitzernde oder so dabei ist.
Ja, kennt das.
Oder aus dem, jetzt solltet ihr beim Pokémart hoffen, dass da eine seltene Karte drin ist, weil die könnte dann bis zu 1000 Euro wert sein.
So, und das ist der Punkt, wo wir auch Yoshi für Pokémon begeistern können.
So, der Yoshi einfach den kompletten Automateninhalt.
Genau. Ja, also Yoshi, du kannst 3 Euro reinwerfen, dir so ein Booster-Pack ziehen und dann hoffen, dass du 1000 Euro rausbekommst.
Ja, oder ich spare einfach mein Geld und habe dann so irgendwann 1000 Euro, wenn ich immer 3 Euro spare. Das macht doch auch Sinn.
Aber nicht so viel Spaß.
Ja, nein, ich verstehe das auch. Ich kenne noch Yu-Gi-Oh! Gibt es ja auch sowas zum Sammeln. Mein Bruder hatte damals Magic-Cards.
Magic-Karten, jawohl.
Das ist ja, glaube ich, schon 100 Jahre her mittlerweile.
Entschuldigung, so alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Ja, puh, ich kenne es ehrlich gesagt runter. Nicht mehr.
Nee. Magic war vom Prinzip her, ist auch, glaube ich, schwierig zu beschreiben. Da gab es auch so quasi, man hat ein Deck gehabt und dann hat man gegeneinander gekämpft auch. Konnte man ja, glaube ich, mit Pokémon theoretisch auch machen mit den Karten. Und dann brauchte man so Energiekarten und dann gab es auch so Zaubertränke. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was die bei The Big Bang Theory spielen die doch, glaube ich, mystische Warlords of K.A. Und das ist so ähnlich wie damals Magic-Karten.
Puh, jetzt wird's ganz schön nerdig. Ich merke es gerade. Aber ich frage es ja, diese Karten hatte man. Und ich weiß, wir haben das früher gespielt und dann sahen die irgendwann nicht mehr ganz so schön aus. hast, aber manche Leute haben die ja auch nur gesammelt, um die zu sammeln und haben die halt überhaupt nicht benutzt, ne?
Das habe ich mit Fußballstickern gemacht und das einzige Heft, was ich voll habe, ist das von 2006 von der Fußball-WM und das ist eine Wertanlage. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Was ist das Problem?
Also ich habe ja auch, wie gesagt, diese Karten und ich habe die auch, es gab extra dafür, was ist das denn für eine Größe? Wie so eine Mau-Mau-Karte, ne? So eine Spielkarte. Mhm. Und für diese Größe gab es halt tatsächlich auch eben die Folien extra so, immer so Dreierreihen oder so. Und da sind die drin. Und ja, die habe ich mir immer nur angeguckt und durchgeblättert.
Ja, ich hatte,
so, und das
ich
war ein bisschen
Buch.
Wie Diddleblätter. Man hat auch manchmal vielleicht getauscht. Und Pokémon habe ich tatsächlich weniger so gegeneinander wirklich gekämpft mit den Karten, weil... Je mehr du die verknickst, desto weniger wert sind
und
die
natürlich. Und das wusstest du als Kind schon, dass das...
Naja, klar, war ich das war. Also bei Pokémon war ich 12, dabei. 13 oder so, da wusste man
also
sowas
mein kleiner,
schon.
Mein nur Pikachu ist jetzt 10 Pfennig wert und jetzt sind das dann bald 10 Cent.
Ich hatte auch so ein Euro-Sammelbuch am Anfang, also oh, das sind ja dann auch, keine Ahnung, wie viel Euros am
da
Ende
kam
drin.
Dann damals das, wie hieß das noch, Starterpack oder so?
Genau, das Starterpack, also...
Für 20 nicht D-Mark
so, gab's so, das. So finanzieren wir unsere Rente, Leute, ich sag's euch.
Ja, ich kenne dieses Starterpack, das hatten wir auch. Aber ich habe dieses Heft nicht gehabt, wo man Euro-Münzen sammelt oder
ich
so.
Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass Larissa und ich tatsächlich einfach die Älteren hier sind.
Ihr seid so Kinder, die noch in die Windel gepuppt haben, als der Euro kam.
Ja, oder einfach so in die Hose.
Ja, warst du? 10?
Nein. Wann kam der? 2000?
2001.
2001.
Da war ich 6. Ja, gerade in der Grundschule.
Ja, guck mal, gerade die Windel losgelassen.
Ja.
Puh, ich war 3.
Siehst du, da kann die Windel
mit
noch
drei
gewesen
denke ich
sein.
Noch nicht darüber nach. Ich bin ja nicht Larissa.
Eben, und dann hat man auch noch kein Starterpack aus
ich
sehr vielen Euros,
ich bin mit 11 damals selber zur Sparkasse gegangen und habe mir das von meinem Taschengeld umgetauscht.
Das war... So. Wir erinnern uns an ein wirklich großes geschichtliches Ereignis,
so.
Tobi.
Wer von euch hatte denn das Starterpack D-Mark?
Du? Das ist der Kostas mit zur Liste.
Vielleicht geerbt von unseren Großeltern oder so.
Ich glaube, mit der Frühschicht oder mit Yoshi können wir wahrscheinlich eine ganze Folge Aufklärungsarbeit leisten, was Pokémon angeht. Ich habe auch noch irgendwo, wahrscheinlich liegt es jetzt im Keller, so ein rotes Buch, wo Pokémon draufsteht und dann waren da auch die Karten drin. Ich habe die auch mehr gesammelt.
Ich weiß auch nicht mehr, wo meine sind. Ich habe die auf jeden Fall noch. Ich habe die noch. Ich weiß nicht, ob die bei meinen Eltern im Keller liegen oder wo auch immer die sind. Aber die sind auf jeden Fall noch da.
Wenn sie bei deinen Eltern sind, werden die irgendwann mal zu einem ungünstigsten Zeitpunkt rausholen und dann aus Erinnerungen aus der Kindheit schwellen.
Nee, weißt du, wie das dann funktioniert? Die holen das dann raus, wenn du wirklich gar keine Zeit hast. Guck mal, das haben wir noch von dir im Keller gefunden. Das kannst du aber langsam mal mitnehmen, weißt du? Und dann schleppst du da die ganzen Sachen. Das passiert immer.
So ein Riesenkarton noch mit Sachen mit. Ach, herrlich. Ja, auf jeden Fall. Mensch, da könnte man, glaube ich, eine ganze Folge draus machen.
Vielleicht können wir es ja mal dem Kollegen von Essen im Ohr vorschlagen, wenn die aus ihrer langen Winterpause zurückkommen.
Genau, da gibt es Essen im Ohr, das Pokémon- und Eltern-Spezial.
Nee, dann gibt es das Spezial hier, dann ist Yoshi der alles nicht
weiß. Yoshi ist der Ahnungslose,
und,
ja.
Genau, der das erklärt bekommt und Larissa dann als Profi.
Dann kriegst du so eine Lesebrille auf, dann sieht sie aus wie Professor Larissa Pi Quadrat.
Nach der Sommerpause, sag ich schon mal, habe ich letztes Mal schon gesagt. Nach der
heute,
Winterpause.
Heute, wo wir aufzeichnen, sind milde Temperaturen, da kann man schon fast über Sommerpause nachdenken.
Auf jeden Fall geht es nach einer längeren Winterpause auf jeden Fall wieder weiter. Essen im Ohr kommt zurück, wir sind nicht einfach verschwunden. Sonst haben wir noch unseren Tag in 5 Minuten.
Und der Nachrichtenpodcast, immer um 7:30 im Programm und zu finden auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.
Genau wie wir. Und wenn ihr noch eine Frage habt, eine Anregung, irgendwas habt, dann schickt uns doch eine E-Mail.
Genau.
Wohin denn?
Tobi? Ach, das immer an podcast@radioessen.de.
Genau. So, wir starten jetzt in das ereignisreiche Wochenende. Es ist Bundestagswahl, es gibt viel zu tun.
So, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Redebedarf 2.0, der Radioessen-Podcast auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.